Hallo und herzlich willkommen zum Bordcast. Hier ist Frederik und heute haben wir wieder eine Rezensionsfolge. 6 Titel und ich würde sagen, ein kleiner Überraschungshit ist dabei. Vielleicht auch ein Spiel, was mir gar nicht so gut gefällt. Wir werden gleich ein bisschen mehr erwarten, aber ich kann schon mal die Vorfreude auf diese Folge schüren. Denn auch diese 6 Titel habe ich gespielt mit einem lieben Freund und mit Rezensenten. Und wer das ist und welche Spiele wir besprechen, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, und ich freue mich heute, dass er nach längerer Zeit mal wieder hier im Podcast zu Gast ist, der Stefan, aber nicht der Stefan Hanf, den du vielleicht erwartest, nein, der Stefan Zerlik, der hier auch schon ein paar Mal da war. Hallo lieber Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Frederik, schön, dass ich hier sein darf.
Wir haben uns ein paar Spiele rausgesucht und einige davon haben wir auch gemeinsam gespielt, mag ich mich erinnern. Und ich glaube sogar das erste haben wir direkt miteinander gespielt. 6 Titel haben wir rausgesucht und ich glaube die Mischung heute ist ungewöhnlich, weil wir haben einige sehr kleine, vielleicht auch feine Spiele dabei und auch 2 etwas größere und einen richtigen Brecher. Also ich glaube, die Mischung heute ist ganz gelungen, oder? Was denkst du?
Genau, und heute fangen wir mit einem Spiel an, was ab 6 Jahren ist, also relativ niedrige Altersangabe, was aber nach meiner Meinung nach nicht nur für Kinder ist, sondern für die ganze Familie, weil einfach alle gut mitspielen können und Kinder ab 6 Jahren halt auch schon mitspielen können. Es geht um Gorilla auf Eis von Thomas Weber und Illustrationen sind von Rolf Vogt bei 3 Magier-Spiele erschienen. Und zwar kein großes Schachtelspiel, sondern ein kleines Schachtelspiel, wie ähnlich die Reaktionsspiele, die es früher dann immer gab, wie Quabbel oder auch Kakerlakensalat und so weiter. Genau, bei Gorilla auf Eis haben wir sowas Ähnliches. Jeder hat einen kleinen Kartenstapel und auf dem Karten sind verschiedene Tiere drauf. Das sind der Gorilla, der Namensgebende, wir haben Spinnen drauf, Kamele, Steinbock, Pinguine und Frosch. Und zu jeder Karte haben wir noch einen kleinen Hintergrund. Das sind die entsprechenden Lebensräume der Tiere. Zum Gorilla würde zum Beispiel der Dschungel gehören und zur Spinne würde das Spinnennetz gehören. Und jeder hat ja seinen eigenen kleinen Nachziehstapel und deckt einfach in die Mitte eine Karte auf. Und dann ist der nächste dran und deckt eine Karte auf. Sobald aber jemand ein passendes Match, nämlich von einem Tier und den passenden Lebensraum auf einer anderen Karte sieht, kann man auf diese beiden Karten draufhauen, um sie dann halt zu sichern und hat damit quasi zum Beispiel einen Gorilla in seinen Dschungel gebracht und bekommt die Karten als Punkt. Und das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Es gibt noch da Spezialfallen und zwar einige Karten, wo die Tiere schon in der richtigen, im richtigen Lebensraum sind. Da muss man dann nur auf diese eine Karte hauen und dann kriegt man alle Karten, die gerade ausliegen. Und das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Macht sehr, sehr viel Spaß, weil man diese Verknüpfung hat. Ich sehe den Gorilla, ich möchte Dschungel und dann sieht man aber gar nicht, dass auf einmal auch eine Spinne nebendran ist, die auf den Spinnenlebensraum, Spinnennetz, die hinter dem Gorilla zu sehen ist, eigentlich gematcht hat und man da hätte draufhauen können und ein anderer haut auf einmal drauf oder man haut falsch drauf und das macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Man muss sich deutlich konzentrieren, kann aber trotzdem mehrere Runden hintereinander wegspielen und das macht eigentlich sehr viel Freude und uns hat das immer sehr gut gefallen. Wir haben das ja auch zusammen gespielt und ich glaube, du hattest damals nicht so gut abgeschnitten, oder?
Nee, ich habe nicht so gut abgeschnitten, weil ich mich total schwer getan habe damit, aber ich hatte viel Spaß dabei. Das ist so ein Spiel, das kannst du auf den Tisch legen, das hast du in einer Minute erklärt und das können alle sofort mitspielen und das ist das Schöne, weil das Spiele sind, die quasi keine Regelzugehörigkeit haben oder keine Regeln haben. Und deswegen ist die Zugänglichkeit enorm hoch. Und das ist eine große Stärke von dem Spiel. Ich habe es auch mal gespielt mit Kindern. Die können das schon, aber die müssen dann schon nochmal diesen extra Twist, dieses drüber nachdenken, diese Lebensräume zuordnen. Das müssen die erstmal als Transfer leisten, weil du musst ja erstmal auch wissen, welches Tier lebt eigentlich wo. Und das weiß man schon irgendwie, aber du musst es natürlich in dem Zusammenhang und dann auch noch mit einer Illustration mit einer Grafik übereinbekommen. Und das ist gar nicht so leicht, wenn du dann so einen Teich siehst und denkst, okay, ja, der Pinguin, der lebt auch irgendwie im Wasser und dann weißt du schon, ja, es ist nicht der Teich, aber es sind eben so diese kleinen Feinheiten und du weißt, naja, der Gorilla, der lebt auch da, wo es warm ist und dann siehst du halt so eine Sonne, aber das ist ja wie die Wüste für das Kamel. Und das kriegt man schon im Kopf irgendwie hin, aber gerade bei Kindern habe ich die Erfahrung gemacht, und ich habe es ein paar Mal auch in Runden mit Kindern gespielt, dass die eben genau diesen Schritt noch zu langsam mitunter gedacht haben. Die hatten da trotzdem Spaß und ich auch, aber ich sehe genau, wie du sagtest, du brauchst entweder sehr pfiffige Kinder ab 6 oder musst vielleicht mit dem Alter noch ein kleines bisschen hochgehen. Und es steht in der Tradition vieler Spiele im Dreimagier Verlag und vieler Spiele, die ähnlich sind. Du hast Quabbel angesprochen. Der Vorteil bei Quabbel, bei Gorilla auf Eis ist, du musst dich lesen können. Bei Quabbel musst du lesen können und dann eben auch mal rückwärts lesen oder so. Und da geht es ja darum, auch Texte zu Bildern zuzuordnen. Also ist da die Altersangabe oder die Erfordernis ein bisschen höher. Und was mir bei Gorilla auf Eis richtig gut gefällt, sind diese wunderbaren, zuckersüßen Illustrationen. Das sieht alles so niedlich, so herzig aus. Ich finde es richtig toll gestaltet. Und das ist in 20, 15 Minuten gut gespielt, macht einen Riesenfetz und alle am Tisch haben Spaß. Und das ist so ein Spiel, das verbindet Leute. Und man muss es nicht gut spielen, um dabei Spaß zu haben. Und ich habe es nicht gut gespielt und hatte trotzdem viel Spaß dabei. Und habe das auch in Runden beobachtet, dass Leute dann direkt danach gesagt haben, ach komm, machen wir noch eine Runde, so wie du gerade auch geschildert hast. Oder die dann auch durchaus gesagt haben, ach, das holen wir uns jetzt auch für die Kinder oder für die Familie oder so. Also das kam in allen Runden total gut an. Und ich kann das eben für mich auch bestätigen. Das ist so ein wieder so ein kleines, feines Spiel aus der Dreimagier-Reihe.
Obwohl ich auch sagen muss, es hatte auch einige, ein paar, die gesagt haben, okay, das ist denen doch zu viel, das ist zu viel Reaktion, zu viel um die Ecke denken, weil du schon sagst, ab 6 Jahren und drunter wird das halt doch für Kinder schon nicht einfach und mancher Erwachsener geht da dann auch nicht mit und dann ist, wenn man dann den Frust hat, dass man nie was abbekommt, nie was richtig sieht, das ist dann tatsächlich blöd. Und ja, ansonsten kommt man wirklich gut über diese Illustrationen durch. Also zum Beispiel sehe ich jetzt hier gerade den Pinguin mit dem Wüstenhintergrund und der liegt dann halt auf dem Liegestuhl mit einem Drink und macht halt dann quasi Urlaub in der Sonne und das ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr süß. Es gibt sogar so eine halbe Regel für, wenn mehrere Leute gleichzeitig draufhauen auf das entsprechende Pärchen, dann kriegt nämlich jeder ein bisschen was ab. Dann wird das halt aufgeteilt, weil es kann ja sein, dass durch eine Karte mehrere Pärchen möglich geworden sind. Dann wird das entsprechend aufgeteilt, das finde ich auch sehr fair. Und genau, ansonsten kann man wirklich für die ganze Familie empfehlen oder für was, wo ich es auch häufig gespielt habe, einfach in der Pause mit den Kollegen, wenn ich denen gesagt habe, kommt Jungs, oder Mädels, wir legen das jetzt mal hier hin, dann sind wir nachher alle wieder wach und dann starten wir wieder durch. Und da hat das auch hervorragend gezündet.
Ja, also absolute Empfehlung, finde ich, Gorilla auf Eis. Und wenn du sagst, es gibt Leute, denen das zu schnell ist, die mögen aber generell solche Reaktionsspiele dann oft nicht. Ne? Die würden dann auch keinen Kakerlakensalat und kein Quabbel und was weiß ich nicht, was nicht mitspielen. Für die ist einfach so dieses schnelle Denken und Agieren schwierig. Kleinen Tipp kann ich noch geben, zieht eure Ringe aus und Fingerschmuck. Das ist immer bei solchen Spielen Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza oder Doppel oder Dodelido oder Gorilla auf Eis oder Quabbel oder Kakerlakensalat und wie die alle heißen. Immer gut, wenn man so auf Karten in der Mitte haut. Ich habe mir einmal, wurde meine Hand blutig gehauen bei diesem Dschungelspiel. Wie heißt das nochmal? Du weißt, welches ich meine, ne? Mit diesem Holztotem in der Mitte. Ist ja auch wurscht.
Ich komme gerade nicht drauf, aber ich hatte mal, da haben wir Ziege, Taco, Pizza, wie die Reihenfolge auch immer sein mag, gespielt und da hat die eine Mitspielerin dann ihre, es waren so mehrere Zentimeter gemachte lange Fingernägel, hatte sie sich dann lieber abgemacht.
Ja.
Da war ich auch sehr dankbar für.
Ja, das ist durchaus gefährlich. Jungle Speed heißt es, jetzt fällt es mir wieder ein. Da greifst du nach so einem Holztotem und so. Und da wurde mir auch mal irgendwie die Hand geblutet danach. Also man kann sich schwer verletzen. Zieht eure Ringe, verlängerten Fingernägel oder was auch immer aus oder Siegelringe und so. Und dann könnt ihr Gorilla auf Eis gefahrlos schweben. Thomas Weber hat es entwickelt, Gorilla auf Eis bei Dreimagier. Und er hat ja darüber hinaus auch Wave beispielsweise oder Match, passt nicht, macht aber nichts, entwickelt. Und jetzt erscheint in diesem Sommer, glaube zur BerlinCon, bei Deepprint Games beziehungsweise bei Pegasus dann im Vertrieb von ihm und Christian Kudal, da bin ich ja sehr neugierig, Bloom Kingdom. Und Christian Kudal, den kennt man ja von so tollen Titeln wie Mindbug oder The Agent Avenue. Insofern bin ich auf diese Kooperation doch sehr gespannt und freue mich da auf den nächsten Titel, der jetzt im Sommer dann erscheint von Thomas Weber. Also, wir können gespannt sein. Das war Gorilla auf Eis. Ja, ich habe ein Spiel dabei von einem Autoren, der auch wahnsinnig produktiv immer ist. Das ist wahrscheinlich so die Vokabel, die man am ehesten mit diesem Mann verbindet. Denn im letzten Jahr hat er gefühlt bei jedem deutschen Verlag mindestens ein Spiel untergebracht. Und so war es auch bei Ravensburger. Da ist von Ralf zur Linde erschienen Much Too Much. Das ist letztes Jahr in Essen erschienen, glaube ich, nach der Messe. Meine ich, oder? Ist es dieses Frühjahr erst erschienen sogar?
Also ich habe gerade Board Game Geek offen, da steht 2026 ja, und ich sogar, meine, wir haben das in Nürnberg gespielt.
Richtig, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht.
Doch neu.
Ich wusste, ich habe es auf einer Messe kennengelernt, das war die Nürnberg-Messe und nicht die Essen-Messe. Much to Much ist ein Schätzspiel jedenfalls von Ralf zur Linde. Und ich würde gerne mal wissen, Stefan, was glaubst du denn, wie viele jährliche Todesfälle verzeichnet denn die USA wegen unleserlicher Rezepte?
Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so wenig, wenn ich drüber nachdenke. Also du meinst die Konstellation, wenn der Arzt so geschrieben hat, dass der Apotheker die falsche Sache durchgeführt hat.
Jährliche Todesfälle in den USA wegen unleserlicher Rezepte.
Ach ja, da, ich gehe mal so, das sind ja bestimmt um die 10.000, würde ich mal schätzen.
Gar nicht so schlecht, das sind 7.000 tatsächlich. Ah, ja. Also 7.000 Todesfälle jedes Jahr. Oder Deutschlands längster Ortsname. Was glaubst du, wie viele Buchstaben hat denn Deutschlands längster Ortsname? Was würdest du schätzen?
Ja, da bin ich irgendwie bei um die 40, 50 spontan.
Nee, das sind ein paar weniger. Das sind insgesamt nur 26. Also,
das geht ja sogar.
Geht, ne? Also das sind ein paar weniger. Und dieser Ortsname ist Schmedeswurter-Westerdeich. Das ist ein Ortsteil in Schmedeswurt im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein und hat knapp 30 Einwohner. Also bitte, für jeden Einwohner knapp einen Buchstaben. So, und vergnügliche Fragen dieser Art wird in Much Too Much an uns gestellt, also ein Schätzspiel. Und das Besondere bei diesem Schätzspiel ist, wir haben ein Tableau vor uns, mit am Anfang 4 Nullen und da legen wir, ja, wie so bei einer digitalen Code-Anzeige, nach und nach Zahlenplättchen rein. Wir zählen oder wir ziehen 3 Ziffernplättchen auf die Hand und dürfen dann immer eines dieser Ziffernplättchen einsetzen, um 4 ausliegende Schätzfragen zu beantworten. Und dann können wir uns nach und nach immer mit einem Näherungswert herantasten an den Wert, den wir für richtig halten oder können auch irgendwann passen. Und dann setzen wir in die Reihe, in der wir einen Tipp abgegeben haben, ein Hütchen. Und ja, wir wollen natürlich möglichst nah ans Ergebnis kommen, aber nicht drüber liegen. Das heißt, manchmal muss ich mit den Ziffernplättchen, die ich auf der Hand habe, überlegen, passt das noch, wenn ich jetzt hier noch eine Stelle hinzufüge oder wenn ich vielleicht eine Stelle nach oben austausche, aus der 5.000 eine 6.000 mache oder eine 7.000. Dann kann das durchaus natürlich dazu führen, dass ich mal irgendwann überkaufe. Ich setze dann immer so ein kleines Hütchen ein und dann wird am Ende der Runde ausgewertet. Erstmal wird die Zeile überhaupt gewertet, also ist der Wert nah dran und nicht überkauft. Und wer liegt denn oben auf dem Stapel der Hütchen, die man da hingestellt hat? Und die Person bekommt dann eben Punkte und dann werden eben nach jeder Runde werden Punkte ausgeschüttet. Und am Ende gewinnt natürlich die Person mit den meisten Punkten. Und ich mag ja so Quizspiele eh gerne und Schätzspiele mag ich auch. Und was mir bei diesem Schätzspiel sehr gut gefällt, sind die durchaus sehr originellen Fragen. Also anders als bei Schätze it if you can muss ich jetzt hier nicht eine Reihenfolge bilden oder Dinge sortieren, was ich auch gerne mache, sondern hier muss ich wirklich um die Ecke denken, ein bisschen knobeln und es sind wirklich Dinge dabei, die kann man fairerweise überhaupt nicht wissen. Ich habe hier eine sehr schöne Frage gesehen. Wie viele Regenschirme werden denn täglich in der Londoner U-Bahn stehen gelassen? Oder was ist denn der schnellste bisher gemessene Aufschlag im Profi-Tennis? Also das sind wirklich coole Fragen, finde ich. Und auf manchen Karten ist da noch so ein kleines Sternchen. Da wird dann noch die Antwort in der begleitenden Spielanleitung nochmal erklärt, so wie dieses Schweder Wusterhausen oder wie es das gerade hieß, was ich da vorgelesen habe. Schmedeswurter-Westerdeich nämlich. Das sind so kleine Begleitinformationen und die finde ich sehr schön. Und ich finde, Much Too Much ist wirklich ein unterhaltsames Spiel. Ich habe das jetzt etliche Male gespielt und habe da richtig Freude dran, zu gucken, okay, wann kann ich ein bisschen höher gehen in der Tippreihenfolge? Wann lasse ich es vielleicht auch mal sein? Weil ich glaube, die anderen haben jetzt schon deutlich zu hoch geboten. Also das ist ein Spiel, da habe ich auch in allen Runden bisher wirklich gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe jetzt bestimmt, weiß ich nicht, habe neulich in meinen Stats nachgeguckt, aber 10, 12 Partien habe ich davon locker gespielt bisher und die immer mit einem großen Vergnügen. Wie ist es denn bei dir angekommen, Much Too Much?
Ganz hervorragend, vor allem, also man lernt dabei auch was. Diese ja unnützes Wissen kann man sich da mal schön drauf schaffen dadurch. Und bei manchen Dingen, da denkt man, man hat eine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, kommen auf die Frage nicht mehr so richtig, aber da war die Frage zu einem Basketballer, der wie viel Drei-Punkte-Würfe oder wie das dann heißt, ich bin im Basketball leider nicht so stark, gemacht hätte. Und da haben natürlich alle gedacht, okay, wie viel macht man dann so in einer Saison? Das ist bestimmt toll. Wie lange hat der gespielt? Okay, das macht, da ist es dann wahrscheinlich so und so oft. Und was wir dann gelernt haben, war die Besonderheit von diesem Basketballer war halt, dass er lange da gespielt hat, gut war, aber keine Körbe geworfen hat. Und hatte nur einen geschafft oder so. Und das war dann der Gag an der ganzen Geschichte. Weil wir haben natürlich auf der anderen Seite auch Fragen wie, wenn das mit den Rezepten kommt, wie viele Todesfälle davon abgeleitet werden, dann denkt sich natürlich jeder, okay, das ist wahrscheinlich höher, als wir denken. Also irgendwie abstrus hoch. Und aber wie abstrus hoch ist es wirklich? Und dann versucht man daran zu gehen. Dann gibt es immer wieder Fragen, wo man denkt, okay, da habe ich sogar eine richtige Ahnung. Die kann ich mir versuchen herzuleiten. Und das macht halt die Mischung aus. Also ein paar Sachen weiß man, ein paar Sachen muss man sich erschließen, ein paar Sachen ist man ganz überrascht und schätzt einfach wild drauf los. Und mir hat es auch noch so gut gefallen, weil man muss auch noch, oder man kann auch noch drüber nachdenken, wann man wo reingeht, weil man will am Ende gerne den höchsten Marker auf dem Stapel haben, um die meisten Punkte zu ergattern. Also das höchste Risiko gegangen sein, dass man möglichst nah an die Zahl rangegangen ist. Aber wenn man dann doch zu hoch geboten hat, dann wird nicht nur dieser Stapel ja gar nicht gewertet, sondern der dann oben liegt, kriegt sogar 3 Minuspunkte. Also der quasi dafür schuld ist, dass er die Wertung gerissen hat. Und da muss man dann auch, kann man auch ein bisschen taktieren, selbst wenn man die eine Idee hat, dass es vielleicht um die 5.000 sind oder so und dann liegen wir aber schon bei 4.800 und dann überlegt man sich, gehe ich da jetzt noch höher oder ist das mir doch zu heiß? Und die Überlegungen, die machen tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Und mir hat nur einmal tatsächlich nicht ganz so gut gefallen, dass man durch die Plättchen, man hat ja 3 Plättchen, Zahlenplättchen, die man legen darf, dass man dadurch so ein bisschen eingeschränkt ist. Das heißt, selbst man weiß, okay, ich weiß, das sind hier 70, aber ich habe nur eine 8. Das ist doof, dann kann ich nicht auf 80 ist zu viel. Wenn ich nur 8 reingebe, ist halt wenig. Das ist halt ein bisschen suboptimal, finde ich. Weil, aber die Lösung ist dann tatsächlich okay, aber das fand ich ein bisschen einschränkend.
Das hat mich gar nicht so gestört, weil man hat ja 3 Plättchen zur Auswahl auf der Hand und die 6 und die 9 kann man beliebig drehen. Das finde ich dann tatsächlich clever gelöst auch. Was mir richtig gut gefallen hat, war, dass du ja Zahlen oder dass du in diesen Zahlenräumen sehr unterschiedlich bist. Es gibt manchmal zweistellige oder einstellige Zahlen, wo du wirklich so ganz kleinschrittig dich nach oben tasten musst. Also zum Beispiel, wie groß ist denn die Mindestlänge eines genormten Kondoms in Deutschland? So, da weißt du schon, das wird jetzt nicht 200 Meter sein, so, ne? Da bist du irgendwo im ein- oder zweistelligen Bereich. Und dann musst du halt überlegen, okay, gehe ich jetzt von 12 Zentimeter auf 14, auf 15, auf 17 und wo ist da so die Grenze? Das finde ich dann cool, weil du dich wirklich so ein bisschen rantastest. Und bei anderen sagst du, okay, ich weiß nicht, wie hoch es ist, wird schon hoch sein, also gib ihm und dann probieren wir mal. Und dann hast du manchmal wie so ein kleines Wettbieten auf so einen Stapel, dann wird der richtig hoch und dadurch kannst du dann aber vielleicht bei anderen Stapeln wieder leicht was mitnehmen oder was abgreifen, wenn du da mal was Niedriges hinlegst, in der Hoffnung, dass du dann eben nicht überboten wirst, weil die anderen sich nicht trauen, drüber zu gehen. Also da stecken sehr viele kleine Mini-Entscheidungen drin. Man lernt was dabei und ich finde wirklich, das sind so originelle Fragen, dass ich auch immer Lust habe auf die Antwort und denke, ich bin echt gespannt, was da jetzt rauskommt. Wie viele Schirme werden denn in der Londoner U-Bahn vergessen? Oder die tägliche Nahrungsaufnahme eines durchschnittlichen Sumo-Ringers in Kilokalorien, also in je 100 Kilokalorien oder sowas, ne? Die Maximalgeschwindigkeit des Fischs schwarzer Marlin, die wie viele Tage ihres Lebens verbringt eine Frau ungefähr vor einem Spiegel, so. Also das sind so Fragen dabei, wo ich denke, die sind unterhaltsam, die sind amüsant, da hat die Redaktion aus meiner Sicht wirklich eine gute Arbeit gemacht und durch dieses Hochbieten entsteht eine schöne Interaktivität, ein bisschen Trash-Talk am Tisch, man quatscht sich manchmal ein bisschen rein, sagt, komm Stefan, geh doch ein bisschen höher, das kannst du schon machen und dann nötige ich dich möglicherweise dazu zu überbieten Und ja, das ist so ein bisschen dieses Preis-ist-heiß-Feeling von früher, ne, wenn man das kennt. So, was kostet die Waschmaschine? Aber bitte nicht überbieten, von Harry Weinfurt damals bei RTL Plus und Walter Freiwald. Und das Feeling kommt hier auf mit ein bisschen absurden Fragen. Und das ist für mich ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, das den Jahrgang auch bei mir überleben wird. Und ich freue mich schon auf neue Kärtchen, wenn da mal eine Erweiterung kommt. Wobei, ehrlicherweise, man die Antwort nach drei, vier Tagen auch schon wieder vergessen hat. So. Bleibt nicht lange die Antwort im Hirn hängen, bei mir zumindest nicht.
Ja, bei mir ist dann schon so, dass die Benchmark, also ich würde wahrscheinlich demnächst nicht mehr genau wissen, wie viel Buchstaben die Stadt war, aber ich würde wissen, es waren auf jeden Fall weniger als 50 und das macht ja schon einen ordentlichen Vorteil, wenn ich da schon eine Idee habe, es waren vielleicht 20, 24, 27, irgendwie sowas, das könnte ich mir wahrscheinlich schon merken. Ganz genau wird es schwierig. Aber ja, das hat sich interessant. Bei mir wird es wahrscheinlich ein bisschen aus Platzmangel auch weiterziehen. Aber da wäre ich schon immer bei Spielen mit dabei. Aber ich muss bei mir tatsächlich gerade sehr hart gucken, was im Regal bleiben darf oder nicht, weil ich ja deutlich weniger Regalfläche mittlerweile habe. Genau.
Insofern eine dicke Empfehlung von uns, von Ralf Zurlinde. Much too much, verschätz dich nicht, erschienen beim Ravensburger Verlag in diesem Jahr.
Und als nächstes gucken wir auf die sieben Wunder mal wieder, auf Seven Wonders. Und zwar ich glaube, es ist immer noch die neueste Variante, Seven Wonders Dice. Das ist tatsächlich, glaube ich, in Essen erschienen. Also 2025. Wieder von Antoine Bauzard. Und wir gehen mit der Seven Wonders Mythologie jetzt in ein Würfelspiel rein. Und das funktioniert so, dass in jeder ein Wall-and-Write-typisches Tableau hat. In dem Fall ist es ein Tableau. Wir haben Stift, den man abwischen kann. Und andere Spiele hätten das wahrscheinlich über einen Abreißblock gelöst und den schmeißt man danach weg. Aber ein Tableau mit verschiedenen Bereichen zum Abkreuzen von verschiedenen Elementen. Und die Spielbox dient als Würfelteller. Da muss man sich so vorstellen, dass wir die Unterseite haben. Wir haben so einen kleinen Wubbel, der die Unterseite in vier Bereiche aufteilt. Der Wubbel sorgt dafür, dass wenn da ein Würfel dann drüber geht, dass der wahrscheinlich so einmal so kippt und am Ende in einem klaren Quadranten bleibt. Und diese Unterseite wird halt mit dem Deckel zugemacht, dann wird ordentlich geschüttelt. Und dadurch landen die Würfel zufällig in vier Bereichen. Wir haben dann Würfel, die sind grau, grün, rot, gelb und blau. Später können dann auch Spezialwürfel dazukommen und die grauen Würfel ersetzen. Und die liegen in den verschiedenen Quadranten. Und an den Quadrantenecken sind einfach Kosten in Form von Münzen angegeben. Und wenn dann gewürfelt wurde, können die Spieler sich jeweils einen Würfel aussuchen. Es ist aber so, dass die Würfel nicht weggenommen werden. Das heißt, man sucht sich einfach einen Würfel aus, bezahlt die Kosten, das macht jeder für sich und trägt auf seinem Tableau das entsprechend ein. In der Regel ist es ein, ich kreuze von links nach rechts etwas ab. Oder je nachdem, was für ein Symbol oben war, kreuze ich eine gewisse Variante ab. Und in allen Fällen muss man gewisse Anzahl an Ressourcen haben. Die Ressourcen funktionieren so, dass über die grauen Würfel verschiedene Ressourcentypen zu sehen sind. Stein, Holz, Glas, Seide, die üblichen Seven Wonders Ressourcen. Und wenn man sich so einen Würfel halt nimmt, darf man die entsprechende Ressource abkreuzen. Das Abkreuzen kostet aber halt für dieses Abkreuzen meistens eine kleine Zahl über dem Gebiet, sodass man das bedeutet, dass man mindestens so viele verschiedene Ressourcen schon bei sich abgekreuzt haben muss. Wenn dann eine 2 drüber steht, muss man zum Beispiel schon Stein und Holz haben, um dieses Feld abzukreuzen. Kann man das nicht, kann man alternativ Münzen ausgeben und kann man überhaupt keinen Würfel nehmen, dann kann man auch einfach sich 3 Münzen nehmen, damit man handlungsfähig bleibt. So, und grob gesagt ist es das mehr oder weniger schon gewesen. Wir haben verschiedene Spezialeffekte, wie man irgendwie Gold bekommt, Punkte bekommt oder irgendwelche Sonderfunktionen, wie zum Beispiel, dass man immer eine Münze bekommt, wenn man einen roten Würfel nimmt. Da sind die Tableaus auch leicht unterschiedlich, aber jetzt nicht so signifikant unterschiedlich, dass man sagt, man kriegt bei jedem Tableau ein komplett neues Spielgefühl. Genau, und es läuft meistens darauf hinaus, sobald man genug Ressourcen quasi gesammelt hat, hat man die bis zu 6 Ressourcen halt, verschiedene Ressourcen halt voll und dann kann man sich irgendwie auch jedes Feld leisten. Das heißt, dass man irgendwie Ressourcen braucht, um sich was zu leisten, ist dann auch absolut hinfällig. Und dann geht es einfach los, dass man versucht, seine Bereiche halt voll zu kreuzen. Und sobald man einen Bereich voll gekreuzt hat, kriegt man einen Bonus und hat einer es geschafft, einen Bereich, also dann halt wieder so ein Kulturbereich, ein Geldmarktbereich, ein Wissenschaftsbereich, ein Militärbereich. Wenn man da Bereiche voll gemacht hat, darf man einen Bonus nehmen. Wer zuerst 3 geholt hat, läutet das Spielende ein. Ich glaube, dann wird noch eine Runde gespielt und dann ist es zum Glück dann auch zu Ende und es werden einfach Punkte gezählt, wie viel man halt entsprechend angekreuzt hat. Auf eine Interaktion mit Mitspielern wird hier auch größtenteils verzichtet. Es ist einfach nur, dass man links und rechts noch ein Militärgebäude hat und wenn man da Militär ankreuzt, dann kann man Punkte bekommen. Man bekommt mehr Punkte, wenn seine linken oder rechten Nachbarn halt keine Verteidigung aufgebaut haben. Ein bisschen weniger Punkte, falls sie Verteidigung aufgebaut haben. Und ansonsten ist Interaktion, wird hier dann eher klein geschrieben tatsächlich. Ja, also ein Seven Wonders Spiel, was sich aber gar nicht wie Seven Wonders anfühlt, sondern wie ein ganz normales Roll&Ride Spiel und das noch nicht mal wirklich gut, weil wir eigentlich immer dasselbe machen, Ressourcen hochziehen und dann einfach ankreuzen, wo es die meisten Punkte gibt, bis es halt voll ist und das war's dann halt schon. Und mich stört tatsächlich aktiv, also ein Störpunkt würde ich jetzt mal sagen, dann will ich gleich dich noch um deine Meinung fragen. Dieser Seven Wonders Draft Mechanismus wird hier beim Würfelspiel komplett über Bord geworfen und das finde ich sehr, sehr schade. Weil man hätte Optionen gehabt zu sagen, okay, wir machen einen Draft mit den Würfeln, dass man die dann rausnimmt und dann hat man das Drafting, was man beim normalen Seven Wonders hat, ja irgendwie wieder versucht mit abzubilden, aber das wurde darauf wurde komplett verzichtet und eigentlich der Kern, den wir bei Seven Wonders haben, nämlich eine Art von, wir müssen uns überlegen, was wir uns aus einer Auswahl nehmen und hoffen, dass wir es vielleicht wiederbekommen oder auch vielleicht gucken, dass ein anderer was nicht bekommt, fällt hier komplett weg. Jeder macht sein eigenes Ding und dann dauert es auch noch lange und das hat mich jetzt nicht groß dazu bewogen, es unbedingt 100-mal spielen zu müssen. Wie schaut es bei dir aus, Frederik?
Ja, das Spiel ist ein Teil einer Reihe. Und zwar der Reihe Spiele, die die Welt nicht braucht, bei der die Kugel Molken wirkt, bis sie keine Milch mehr gibt. Ich bin großer Seven Wonders Fan. Ich bin auch ein großer Fan von Seven Wonders Duel. Das ist für mich wahrscheinlich das beste Zwei-Personen-Spiel, was es gibt. Ich habe von Seven Wonders Duel, ich habe mal gerade nachgeschaut, auf der Boardgame Arena 429 Partien gespielt und sehr viel am Tisch. Meine Karten sind voll abgegriffen. Ich habe das mit meiner Ex-Frau hoch und runter gespielt im Urlaub und immer wieder mal abends kommen, schnelle Runde geht noch mit den beiden Erweiterungen Pantheon und Agora. Also ich bin da wirklich ein großer Fan von dem Duel und umso erfreuter war ich, als ich gesehen habe, es kommt Seven Wonders Dice, weil ich bin großer Fan auch von Würfelspielen. Roll and Ride, Flip and Ride, grundsätzlich so Spiele, bei denen ich was ankreuzen kann, finde ich super. Und wie gesagt, Würfelspiele eben auch. Und mit entsprechend der Erwartungshaltung bin ich ein bisschen an Seven Wonders Dice herangegangen und sagte, oh, da kommt wieder was Neues, cool. Dann war ich tatsächlich sehr begeistert von dieser Box, in der gewürfelt wird. Ich fand das clever, da sind so kleine Stege drin. Ich lege die Würfel da rein, dann mache ich so kreisförmige Bewegungen, schiebe die so ein bisschen hin und her auf dem Tisch und dann kullern die über diese Stege und bleiben in irgendeinem der Quadranten liegen und dann kann ich mir einen Würfel dann eben für diese Münzen da herauskaufen. Das fand ich doch durchaus erstmal einen interessanten Kniff und sehr reizvoll. Ja, und von Seven Wonders Dice habe ich jetzt insgesamt 4 Partien, darunter 2 auf der Boardgame Arena und 2 am Tisch und die beiden am Tisch haben wir auch noch beide aus Langeweile abgebrochen. Das war eine Partie zu zweit und eine Partie zu viert. Und es hat dann irgendwie ewig gedauert zu viert. Und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil du bei jedem Würfel guckst, was mache ich hier? Ah, das. Nee, warte mal, das bringt mir mehr Punkte. Ah, wenn ich das mache, dann kriege ich hier. Ach nee, kann ich mir nicht leisten. Dann muss ich noch die Münzen ausgeben. Also du bist die ganze Zeit am Gucken, wenn dann 4 Leute auf ihre 6 Würfel starren oder 7 oder wie viel das sind, um dann die Entscheidung zu treffen, welchen davon nehme ich jetzt und welchen kann ich mir leisten, dann kann das echt ewig dauern. Und das hat mir überhaupt keine Freude gemacht, zumal, dass ich was ich da ankreuze, ist auch komplett wurscht. Also ich habe überhaupt nicht dieses Feeling von, ich baue mir hier eine Zivilisation auf oder ich werde jetzt hier im Bereich Wissenschaft stärker. Und dann ist ja genau der große Vorteil bei Seven Wonders und Seven Wonders Duel, dass ich sehe, in welchen Bereichen machen meine Mitspielenden Fortschritt. Und dann versuche ich das zu verhindern, indem ich meine Kartenauslage manipuliere und sage, okay, jetzt, oder nicht meine, sondern diese zentrale Kartenauslage, dass ja, oh, der Stefan hat schon 4 von diesen Wissenschaftssymbolen, wenn er jetzt noch 1 kriegt, dann ist er kurz vorm Ziel und dann kann es immer mal schief laufen. Also da muss ich ein bisschen aufpassen, oder ich sehe auf dieser Militärleiste, sehen wir ganz klar, dieser Marker, der so hin und her läuft beim Seven Wonders Duel, und da kann ich viel machen. Und das sind genau die Dinge, die bei diesen Spielen so viel Spaß machen, diese Interaktion, dieses Wettrennen, dieses Versuchen, dem anderen noch diesen Sieg im letzten Moment aus den Händen zu reißen. Und bei Seven Wonders Dice habe ich nichts davon, wirklich gar nichts. Ich sehe zwar irgendwo, du kreuzt da was an in deinem Blöckchen, aber mir ist es wurscht, ob du jetzt den blauen oder den gelben oder den grünen Bereich ankreuzt. Ja, bei dem Militär kann ich so ein bisschen nach rechts und links gucken, ob meine Waffen mit deinen Schilden übereinstimmen oder so. Aber das ist total zufällig und belanglos. Es hängt vom Würfelergebnis ab und nicht etwa von einer klugen taktischen Entscheidung, dass ich eben was ich bei Seven Wonders Duel so mag, ne, dann ich sage, okay, jetzt nehme ich die Karte, die ist ein bisschen schwächer, aber damit ermögliche ich dir eben nicht die zu nehmen, oder ich bringe dich in ein Dilemma, dass wenn du die nächste Karte nimmst, schaltest du mir damit zwei Karten frei, die für mich beide wertvoll sein können oder so. Und genau diese Entscheidungen, dieses Dilemma, was dann entsteht, auch bei diesem Herr der Ringe-Duell um Mittelerde ist ja dieses Prinzip, genau das macht den Reiz aus von Seven Wonders Duel und das Drafting von Seven Wonders. Und nichts davon habe ich bei Seven Wonders Dice. Ich habe bei Seven Wonders Dice gepflegte Langeweile, minimale Interaktion, und ich kreuze mehr oder weniger unmotiviert das Kästchen an, was mir 4 Punkte bringt, oder das Kästchen, was mir 3 Punkte bringt, oder das Kästchen, was mir einen Würfel bringt, der mir dann zum späteren Zeitpunkt Punkte bringt, oder die Waffe, die mir hier 2 Punkte und da 5 Punkte bringt, oder das Schild, was dann verhindert, dass du die Punkte bekommst. Also auf der Ebene bewegen wir uns, und keine der Aktionen, die ich mache, fühlt sich irgendwie befriedigend an. Keine der Aktionen, die ich mache, fühlt sich irgendwie sinnvoll an oder schön oder nachvollziehbar. Also das Spiel hat mich doch relativ ratlos und ernüchtert und enttäuscht zurückgelassen. Und ich habe meinen Seven Wonders Dice dann nach 2 Partien, die, wie gesagt, beide abgebrochen habe, einem Spieleverein in Wiesbaden geschenkt. Wiesbaden spielt für den Fundus, und hoffe, dass da irgendjemand Spaß mit hat. Ich hatte überhaupt keinen. Für mich wirklich eine ganz große Enttäuschung. Das Spiel aus meiner Sicht komplett misslungen, mäßig, verzichtbar. Ich brauche es nicht, und keine Atmosphäre. Udo Bartsch hat, glaube ich, geschrieben, Seven Wonders hat ganz viel Nüchternheit oder irgend sowas, war, glaube ich, die Formulierung, und genau das ist es auch. Es ist einfach nur wie so eine To-Do-Liste. Ich hake halt jetzt irgendwelche Dinge ab, aber keine davon lässt mich auch nur ansatzweise mit dem Gefühl zurück, ich mache hier was Konstruktives, geschweige denn, ich baue mir eine Zivilisation auf, und das dauert mir dann einfach zu lang. Ja, von Antoine Bauzard, der ja Seven Wonders da Erfahrung hat, und Agnès Repochet oder Repoche war die Künstlerin, aber das Spiel ist für mich total gefloppt.
Ja. Das Einzige, was man daraus ziehen könnte für die Zukunft, wäre diese Würfelbox. Die ist wirklich smart. Die kann man nehmen. Alles andere ist Roll and Ride auf dem Level von vor 10, 15 Jahren. Also so ganz, ganz unbespielte Spieler können dann denken vielleicht, ach, das ist ja ein nettes Konzept, aber dann bitte nach 5 Minuten ein richtiges Spiel nehmen. Das wäre ganz nett.
Ja, also das hat nichts von der Eleganz, von einem ganz schön clever oder von so, das nichts davon finde ich hier wieder. Ne? Ich finde hier keine elaborierten Kettenzüge. Ich finde hier keine tollen Boni, die mir ausgeschüttet werden. Ich finde nur einen Wust an Symbolen, die ich mir irgendwie da zusammenkaufe, um da irgendwelche Punkte zu machen. Also wirklich, das Produkt braucht man nicht. Das ist wirklich ein Flop. Das ist wirklich für die Tonne. Das ist echt schlecht. Richtig schlecht. Ja. Viel mehr braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen zu Seven Wonders Dice von Antoine Bauzard. Bei Repos Production im deutschen Vertrieb, natürlich bei Asmodee, wie man das gewohnt ist. Ich bringe jetzt ein Spiel mit, das bei Kosmos erschienen ist und was dieses Jahr auch in Nürnberg ausgestellt war und was in Nürnberg sogar einen Preis gewonnen hat, nämlich irgendeinen
Toy-Award.
Bitte?
Den Toy-Award war es doch. Der hauseigenen Spielwarenmesse-Award, oder?
Wie heißt der Award?
Toy-Award.
Toy-Award, genau. Also ja. So ein Innovationspreis. Ich habe die Kriterien nicht gefunden für diesen Award, die es braucht. Aber können wir ja mal uns anschauen, inwieweit das Spiel preiswürdig ist. Also von der Nürnberger Messe der Toy-Award, der verliehen wurde, Wir sprechen über Temple Twist, ein Spiel von Bernhard Weber. Und Temple Twist ist ein Familienspiel. Ab 8 Jahren ist es geeignet. 1 bis 4 Personen können es spielen. Und etwa 30 Minuten ist die Spielzeit, die hier vorgesehen ist bei Temple Twist. Ja, und es ist ein Spiel, bei dem wir einen sehr interessanten 3D-Tempel haben, so wird es bezeichnet. Also wir haben ein Gebilde vor uns stehen, in dem wir in der Mitte so verschiedene Pappstege haben und in denen so Öffnungen drin sind und die in 4 verschiedenen Farben gestaltet sind. Und in diesen Tempel kommt ein Würfel hinein, und zwar je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad wir haben, bei immer einem anderen Eingang. Und im Laufe des Spiels haben wir die Aufgabe, den Würfel von einem Feld, also vielleicht von der Eingangstür, von dem Häuschen im Blumenfeld, bis hin auf das Quadrat in dem gelben Feld zu schaffen. Und das können wir nur dadurch bewerkstelligen, dass wir den Tempel immer um 90 Grad drehen um die eigene Achse, also rechtsrum oder linksrum. Und indem wir Karten ausspielen, die es uns erlauben, so Pappstege zwischendurch reinzusetzen. Und diese Pappstege bremsen dann immer mal wieder den Fall des Würfels, sodass wir gucken wollen, dass wir in einer bestimmten Anzahl Züge, in einer bestimmten Anzahl Runden diese Pappplättchen oder diese Aktionskarten so ausspielen, dass diese Pappplättchen da halt sinnvoll angeordnet werden, sodass wir immer, wenn wir den Tempel drehen, den Würfel an eine bestimmte Position bekommen und den dann so nach und nach durch das Drehen dieses Tempels und das Einfügen der Plättchen auf sein Zielfeld buxieren. Das Ganze machen wir kooperativ, dürfen uns natürlich über unsere Karten nicht abstimmen. Es sei denn, wir haben so Ausrüstungsplättchen, da können wir eine Kommunikation abgeben, die eben heißt, ich kann mit meinen Karten nur noch den Tempel drehen, also ich kann keine Plättchen mehr versetzen, oder ich kann mit meinen Karten nur noch Wände ein- oder ausbauen oder versetzen, oder ich kann eine Karte tauschen. Also sowas geht dann schon. Und die Aktionskarten, die ich auf der Hand habe, naja, die erlauben mir halt, den Tempel einmal nach rechts oder links zu drehen oder zweimal zu drehen nach rechts oder links. Ich dürfte sogar die Richtung ändern, wenn ich möchte, dass der Würfel am Platz verbleibt. Oder ich darf den beliebig oft drehen, oder ich kann 1 oder 2 Wände ein- oder ausbauen oder eine Wand versetzen. Also das sind so Dinge, die ich habe. Und diese Ziele werden am Anfang zusammengelost. Und dann versuchen wir eben, den Würfel von A nach B zu bringen, indem wir diesen Tempel drehen. Ja, und ich finde, das klang erstmal interessant. Ich finde auch, dieses ganze Gebilde sieht durchaus beeindruckend aus. Also fand die Idee ganz witzig und möchte dich jetzt mal fragen, Stefan, wie gut ist denn die Idee für dich aufgegangen bei Temple Twist?
Ich finde die Idee, also die Idee des Kastens, wo ein Würfel sich dreht und eine Knobelaufgabe daraus zu machen, die ist akzeptabel. Das ist okay. Aber das, was als Spiel daraus versucht wurde zu machen, finde ich zu dünn an der Stelle. Also, ich finde, Temple Twist funktioniert nicht als Brettspiel an der Stelle. Es ist halt, wir müssen irgendwie mit den Würfel über diese Stege und so an seinen Zielort bringen. Und das an sich macht durchaus irgendwie Spaß. Aber irgendwie steht jeder immer davor und sagt, hey, ich möchte jetzt einfach mal gucken, wie ich den da hinkriege. Ich habe jetzt wie so einen kleinen Rätselwürfel vor mir, den ich lösen möchte. Und vielleicht auch die Aufgaben lösen möchte in so und so viel Zügen. Und dann wären alle schon zufrieden. Daraus ein Spiel zu machen, verkompliziert die ganze Sache so, dass irgendwie niemand da wirklich gesagt hat, boah, das macht so viel Spaß, dass wir uns jetzt da absprechen müssen oder einschätzen müssen, was der andere kann. Wenn man da steht und denkt, okay, wir müssen jetzt zweimal nach rechts machen, einmal nach links drehen und dann noch hier den Steg rausziehen und dann sind wir am Ziel. Und dann passt es einfach nicht, weil die Leute nicht die richtigen Karten haben. Dann denkst du dir auch so, ja, warum mache ich den Quatsch überhaupt? Weil eigentlich habe ich ja auch gesehen, woran es liegt, und wir konnten es nur nicht umsetzen, weil wir nicht regeltechnisch kommunizieren durften. Und dann fühlt sich das einfach nur wirklich doof an. Zusätzlich haben wir ja auch nur zufällige Ziele. Und das heißt, wenn dann eine Runde fertig ist, spielt einfach noch eine Runde und noch eine Runde. Und irgendwie hat das Spiel suggeriert nicht so richtig, wann das jetzt wirklich zu Ende ist und behauptet, wir würden ein Abenteuer da machen, wo ich immersiv überhaupt nicht mitgehe. Wir machen hier ein Logikrätsel, was ein bisschen hübscher aufgebaut ist, aber das ist weit von entfernt, ein elegantes Abenteuer darzustellen oder so. Und wir hatten am Anfang auch gedacht, ach cool, wir können ja vielleicht in dir gucken, dass wir, wie wir den die Box drehen, dass ein Würfel vielleicht dann so Schwung kriegt, dass er über so eine Mulde drüber hüpfen kann oder so. Und dann nochmal genau gelesen und gesehen, nee, es ist schon gedacht, dass wir vorsichtig drehen sollen, damit der Würfel wirklich kontrolliert den Weg macht. Also nichts, dass wir irgendwie noch beim Drehen des Konstruktes ja noch ein Skill irgendwie quasi lernen dürfen, dass wir vielleicht irgendwann hinkriegen, dass er auch mal einen Hüpfer macht oder so, der Würfel. Also es ist wirklich drauf gucken, was wäre jetzt der logische Weg, ein bisschen räumliches Verständnis dabei haben, das macht durchaus Spaß, wie bei so einem Schieberätsel und da Rätselwürfel, aber das Spiel daraus zu machen, war also maximal unnötig.
Ja, ich habe auch nur Schulterzucken geerntet in meinen Partien, die ich hatte. Ich habe es mit einer befreundeten Familie gespielt und da war dann auch nach kürzester Zeit die Luft raus. Also es war jetzt, wir haben dann zwei Partien tatsächlich gespielt. Eine so eine Einsteiger-Variante und dann nochmal ein bisschen eine fortgeschrittenere. Also für die erste Partie gibt es da so eine Empfehlung und dann haben wir eben noch eine hinten dran gesetzt. Und da war dann nach zwei Partien, haben wir gesagt, ja gut, das brauchen wir nicht nochmal spielen. Und ich habe es dann nochmal in anderen Konstellationen probiert und hatte da eigentlich immer die gleiche Reaktion, dass alle sagten, ja gut, ist irgendwie ein nettes Rätsel, da so ein bisschen dieses Ding hin und her zu drehen oder so. Aber es war tatsächlich null immersiv. Das Cover lässt ja großes Versprechen. Tempel Twist, da stehen so Abenteurer vor dem Tempel, leuchten den mit einer Taschenlampe an. Man sieht einen Sturm, der aufzieht. Man sieht so schwebende Wände, die da so rausgucken. Also irgendwie alles ganz cool, alles ganz verheißungsvoll. Und wie gesagt, ich finde auch dieser Aufbau, der sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Aber das, was ich da mache, ist eigentlich ein sehr dröges, ich drehe dieses Ding hin und her und viel mehr passiert dann auch nicht. Schieb da mal eine Wand rein. Manchmal ärgere ich mich, dass ich nicht mehr machen kann, als ich gerne würde oder dass ich halt die falschen Karten auf der Hand habe oder so. Ja, das wird auch manchmal ein bisschen enger, wenn ich merke, so uns gehen die Aktionen aus und wir haben jetzt wenig Möglichkeiten und müssten aber eigentlich noch hier irgendwie was machen. Aber das war es dann auch schon und das, was da emotional bei mir passiert, das geht wirklich gegen null. Auch das wirklich ein Spiel, das mich überhaupt nicht überzeugt hat, leider. Also das zieht bei mir jetzt dann auch wieder aus nach kürzester Zeit.
Ja, aber wie gesagt, wenn wir nochmal auf den Toy Award klicken, meines Wissens nach ist der Toy Award eine Jury und man muss seine Spiele einreichen. Und die Jury guckt sich dann die eingereichten Spiele dann mehr oder weniger vor Ort an. Da sind auch Leute aus dem Spielzeugbereich mehr drin. Und ich denke mal, dass wenn man diesen Würfelkasten so als Rätselspiel eher sieht in dem Moment und dann mehr vom Spielzeug kommt, dann kann das durchaus sein, dass man bei einem Publikum oder bei einer Jury, die aus dieser Sicht guckt, durchaus einen Zuschlag bekommt. Weil optisch nimmt das voll mit, man nimmt das Ding gerne in die Hand und dieser Kasten, vielleicht kann man damit irgendwas anderes mal machen oder nur den Kasten als Rätselspiel verkaufen, dann bist du dabei. Das ist hervorragend. Aber das Spiel dahinter ist nicht notwendig.
Jetzt waren wir uns ja bei den letzten vier Titeln doch weitestgehend einig. Ich glaube, wenn ich zumindest unsere gemeinsame Partie heranziehe, könnte sich das jetzt ein kleines bisschen ändern, denn jetzt haben wir einen kleinen Brecher mit dabei und den hattest du mitgebracht und wolltest ihn gerne vorstellen.
Genau, wir haben jetzt hier, wir gehen jetzt quasi ans Limit mit dem Spiel Limit von Alexandre Poyer, erschienen bei Ludonaute und in Deutsch bei Spielworks bearbeitet und bei Asmodee im Vertrieb. Und wir haben bei Limit ein Spiel, was quasi, wo jeder ein Staat darstellt, einen Weltstaat, und wir müssen diesen Weltstaat voranbringen. Und zwar mit allem, was dazugehört. Wir haben jeder ein eigenes Tableau, wo jede Menge Informationen über den eigenen Staat drin sind. Sowas wie viel Industrie haben wir, um Lebensmittel herzustellen, für Konsumgüter, für Militär. Wir haben eine Bevölkerung, wir haben eine Unruhskala, wie ist die Zufriedenheit unserer Bevölkerung, und eine relativ komplexe Bereich, wo verschiedene Bevölkerungsschichten, also Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht dargestellt werden, und ein Marker zur Seite hin nach rechts, wie gut es denen geht. Und das sind so die Sachen, was unser Staat ausmacht. Dann haben wir noch Politikkarten, die auf die Spielmechanik eingehen. Das sind im Prinzip so ja, quasi Reformen, die wir in unserem Staat dann im Laufe des Spiels ausspielen, um die Geschicke unseres Staates zu lenken. Aber es ist kein Spiel in der Form, dass wir einfach sagen, okay, ich gebe jetzt hier zwei Bevölkerungen rein oder ich nehme so und so viel Industrie mit rein und das, sondern wir sind an einem System, was starr in sich erstmal am Wachsen ist. Das heißt, wir haben eine sehr komplexe Aufteilung von Politikphase, Gesellschaftsphase und internationaler Phase, also drei Phasen pro Runde, die wir nacheinander abhandeln. Und in diesen Phasen, in diesen Runden passieren sehr, sehr viele Dinge, die einfach passieren, weil wir mit unseren Reformen gewisse Wege eingeleitet haben. Die erste Phase war halt die Politikphase. Da passiert relativ wenig. Da haben wir nämlich die Möglichkeit, mit unseren Karten Sachen zu machen. Sowas wie, wir möchten, dass Unruhe sinkt, aber dafür machen wir das, geben wir Geld aus dafür, dass die Unruhe sinkt, oder was Komplexeres, dass wir sagen, wir können jetzt eine Nahrung mehr produzieren, weil wir Vegetarismus eingeführt haben, aber dafür steigt die Unruhe. Sowas in der Richtung. Und noch viele andere Sachen. Und in der zweiten Phase, der Gesellschaftsphase, wird geguckt, wie gut geht es unserer Mittelschicht. Entsprechend dieser, wie gut es der geht, wird eine von vier Spalten ausgewählt, die dann abgehandelt wird. Und bei diesen Spalten passieren sehr, sehr viele Dinge. Wir produzieren automatisch, wir müssen erstmal diese Leute müssen wir versorgen mit Nahrung. Dann, je nachdem, wollen die eventuell Konsumgüter haben, dann wächst unsere Bevölkerung, egal ob wir es wollen oder nicht. Eventuell wächst sie noch mehr, weil wir gerade so einen Wachstumsschub haben durch so Babyfläschchen. Unsere Wirtschaft produziert entsprechend der Status, wo die Wirtschaft gerade steht. Und dann gibt es noch Geld von den Leuten, also es werden Steuern gezahlt. Und dann wird überprüft, gibt es eventuell Unruhen. Und Unruhen entstehen immer dann, wenn es der Oberschicht besser geht als der Unterschicht. Die Differenz wird genommen, so entsprechend wird unser Unruhmarker verschoben. Und wenn es irgendwann passiert, dass der am negativen Limit angekommen ist, dann gibt es Unruhen, die sind schlecht für uns. Dann kommt nämlich, müssen wir entweder Militär ausgeben oder Geld ausgeben, um diese Unruhen niederzuschlagen. Schaffen wir das nicht, verlieren wir relativ viel Bevölkerung. Klar, Unruhekrieg ist nicht gut und so weiter. Und in der internationalen Phase wird überprüft, gibt es vor allem globale Krisen. Globale Krisen können wir auf drei Varianten generieren. Entweder indem wir die Weltbank leer geschöpft haben, indem wir halt zu viel Steuern eingesammelt haben, oder indem wir halt unsere Industrie sehr auf fossile Brennstoffe quasi gedrückt haben und somit meistens dann, Umweltverschmutzungsmarker eingesammelt haben. Und da gibt es halt einen großen Haufen und am Anfang des Spiels denkt man sich, ach, das geht nie leer, das ist genug, läuft. Aber wenn der dann leer ist, gibt es das halt eine Krise. Und die dritte Variante Krise sind Destabilisierungsmarker. Die passieren dann immer, wenn man bei den Politikmarkern mal böse ist. Das hatten wir in der Partie, die Frederik und ich gespielt haben, tatsächlich weniger. In anderen Partien ging das dann heiß her. Das war schon sehr böse. Da kann man dann so Sachen machen, wie man schickt eine Militäroperation zu einem Mitspieler und nimmt dem sein Öl weg. Das ist in der aktuellen politischen Lage ja gang und gäbe, dass man das gerne macht. Kann man hier auch machen, führt dazu, dass man Destabilisierungsmarker bekommt. Und wenn diese Destabilisierungsmarker weg sind, dann bricht halt ein globaler Krieg aus. Also wir haben verschiedene Optionen, wie die Welt an die Wand fahren kann. Und wir sind ein bisschen da hinterher, diese Optionen nicht eintreten zu lassen. Aber um Punkte zu machen, wollen wir eigentlich genau diese Sachen befeuern. Also viel Bevölkerung, möglichst gute, viel fossile Brennstoffe. Dadurch bekommt man mehr Punkte eigentlich. Wenn man versucht, sich klein zu halten, kriegt man weniger Punkte. Dafür fährt die Welt nicht an die Wand und man ist immer in diesem Zwiespalt zwischen befeuere ich diese Spirale, die in die Krise führt, um dann am Ende Punkte einzusammeln. Aber wenn die Krise eintritt, dann gibt es in der Regel eigentlich für niemanden richtig Punkte. Und wenn ich die aber nicht befeuere, kriege ich auch nicht wirklich Punkte. Also man ist sehr, sehr gedengelt. Und die Spirale ist wirklich so aufgebaut, dass die Bevölkerung eigentlich stetig wächst. Ich erinnere mich an dich, Frederik, du hast gesagt, du hast auch aktiv, glaube ich, bei unserer Erstpartie dafür sorgen wollen, dass die Bevölkerung nicht wächst und hast dich dann sehr gespielt gefühlt, weil du die ganze Zeit nur Feuer gelöscht hast, oder?
Ja, das ist ein bisschen mein Problem mit dem Spiel. Du hast ja gerade sehr bildhaft beschrieben, was man da alles macht und hast sozusagen die Implikationen der Aktionen da übersetzt. Was ja passiert in dem Spiel ist, ich habe so eine kleine Schablone, die lege ich auf so einen DIN A5 großes Blatt, auf so eine Spielübersicht und dann muss ich diese Schablone, je nachdem, wie weit ich in bestimmten Bereichen meine Bevölkerung entwickelt habe, muss ich dann eben diese Schablone über dieses Blatt bewegen. Und was ich letztendlich mache, ist 15 verschiedene Aktionen in der immer gleichen Reihenfolge hintereinander. Und dann kommt noch eine internationale Phase, da mache ich nochmal 4 Aktionen immer hintereinander. Das heißt, ich habe immer exakt den gleichen Spielablauf und es werden immer wieder Ressourcen ausgeschüttet in Abhängigkeit zu beispielsweise der Bevölkerungsgröße oder der Geburtenrate oder des Wirtschaftswachstums oder was auch immer. Und was ich mache, ist letztendlich eine Excel-Tabelle abarbeiten bei diesem Spiel. Und so fühlt sich das für mich auch an. Ich glaube, ich bin der einzige Exot, dem das Spiel wirklich überhaupt keinen Spaß macht. Also ich erkenne total an, dass dieses Spiel hier etwas sehr Komplexes abbilden möchte. Und natürlich auch diesen Bericht des Club of Rome von 1972, die Grenzen des Wachstums, in ein Spiel übersetzt, was ein wichtiger Text ist, den ich auch gelesen habe in meinem Studium und mit dem ich mich beschäftigt habe. Und da war ich natürlich sehr neugierig auf das Spiel und habe gedacht, so wow, also wie man so einen wichtigen Text in ein Spiel packt, da erwarte ich mir vieles. Und das, was ich dann aber erlebt habe, ist wirklich das Abhandeln einer Excel-Tabelle. Ich hatte meine erste Partie auf der Messe in Essen. Da waren wir bei einem Asmodee-Presse-Event und da hat uns das eine Erklärerin erklärt, weil wir sehr neugierig waren auf das Spiel. Und dann saß ich schon die ganze Zeit da und dachte, ich mache hier nur eine Excel-Tabelle. Jetzt gehe ich mit dem Marker runter, dann mache ich das, dann handle ich das ab. Jetzt bekomme ich eine Bevölkerung dazu. Jetzt muss ich den Konsum verwalten. Jetzt muss ich dies machen. Jetzt muss ich jenes machen. So, und dann habe ich irgendwie so eine kleine Anzahl Startkarten auf der Hand und kann da versuchen, geringfügig etwas zu verändern. Und ich war eigentlich nach kürzester Zeit ziemlich genervt. Das hat man mir auch angemerkt. Ich kann es manchmal verbergen. Da konnte ich es nicht verbergen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Leute, können wir das lassen? Ich fühle mich total gespielt. Ich muss hier nur irgendwelche Dinge abarbeiten, die das Spiel von mir möchte. Und die anderen waren irgendwann genervt von mir. Sorry, Jungs, da habe ich hier den anonymen Ludoholikern gespielt. Und die sagten, komm, jetzt lass uns das mal probieren. Jetzt sei mal nicht so negativ. Jetzt gib dir mal eine Chance. Und ich sagte, ja, okay, alles klar. So. Aber ich war wirklich hart genervt und so. Und dann ist das natürlich nicht das beste Setting in so einem Presseraum, wo es laut ist, wo es stickig ist, wo tausend Dinge sind, wo man eh schon Schlafmangel hat und irgendwie in so einer Messe ist. Und habe ich gesagt, okay, das spielen wir nochmal in aller Ruhe hier zu Hause. Da nehme ich mir die Zeit. Dann habe ich noch eine zweite Partie gespielt. Die war dann mit dir und dem Sebastian Wenzel. Und dann hatte ich genau das gleiche Gefühl. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das, was ich eigentlich machen möchte, kann ich nicht machen. Ja, okay, ist so in der Gesellschaft, in der Politik, in der Weltwirtschaft, dass man manchmal Zwängen unterworfen ist. Das verstehe ich auf einer logischen Ebene und als Spieler diese abstrakte Implikation, die da drin steckt. Du kannst nicht machen, was du willst. Du bist Zwängen unterworfen. Das ist nun mal so als Gesellschaft. Das verstehe ich, aber das macht mir keinen Spaß beim Spielen. Und mir macht es auch keinen Spaß, wenn ich die ganze Zeit nur versuche, hier ein Feuer zu löschen, da ein Feuer zu löschen und so. Dann weiß ich, ja, das passiert auch gerade in der Welt. Das lässt mich aber dann mit einer Frustration und mit einer Resignation zurück und mit einer Hilflosigkeit, dass ich denke, ja, okay, also wenn so Weltwirtschaft gemacht wird und wenn wir als Gesellschaft so gar keine Möglichkeit haben, auf Dinge zu reagieren, dann können wir es auch gleich bleiben lassen. Dann lassen wir halt die Welt untergehen. War ein netter Versuch, vorbei. So, und das ist das Gefühl, was mir dieses Spiel vermittelt hat. Und das ist ein Gefühl, das möchte ich nicht am Spieltisch. Also ich mag durchaus Pandemie oder auch Eutre, wo du ja auch die ganze Zeit versuchst, so den kleinen Feuerchen und Scharmützeln, die da passieren oder dieser ausbrechenden Pandemie irgendwie Herr zu werden. Das ist schon alles dann nochmal auf einem anderen Niveau, weil ich dort andere und bessere, wie ich finde, oftmals Entscheidungen treffen kann, als ich das hier bei Limit machen kann. Und ich finde diesen Korridor zwischen, ich versuche was zu machen, was für meine Gesellschaft gut ist, ohne dabei allen anderen zu sehr zu schaden, finde ich schwierig. Zumal, wenn es Leute gibt, die sehr stark auf Sieg spielen und sagen, ist mir doch wurscht, ich beute jetzt alle anderen aus und ich packe mir die Ressourcen, dann sitze ich halt da und denke so, ja okay, dann mach halt und dann hast du halt gewonnen, aber das ist vielleicht nicht der Geist des Spiels. Also ich war von dem Spiel überhaupt nicht begeistert. Ich fand es mäßig. Aber ich glaube, ich bin damit ein Exot, weil alle sagen, oh, das ist so toll und das ist so wahnsinnig zeitkritisch und so. Aber ich hatte damit wirklich gar keinen Spaß tatsächlich.
Ja, ich würde zustimmen insofern, dass es mehr Simulation ist als wirklich, wir haben ein tolles Spielkonzept erstellt und so weiter. Was ich aber, also mir haben vor allem diese am Tisch, wie dann Leute in die Rolle von so einem Staat eingetaucht sind teilweise. Also da hat zum Beispiel ein Mitspieler am Anfang so, ja, ich bin friedlich und passe auf meine Ressourcen auf und oh, jetzt hat es doch nicht geklappt, jetzt habe ich zu wenig Öl. Okay, ja, jetzt habe ich aber auch ein bisschen mehr Militär als der mir gegenüber. Das war dann ich. Ich habe halt friedlich gespielt und ohne Militär und habe versucht, da mündig viel zu machen. Und dann hat er gesagt, okay, ich habe ein bisschen Militär, ich brauche jetzt was, okay, dann klaue ich dir jetzt halt deine Ressourcen. Einfach, weil es erlaubt ist und weil mir niemand erstmal was Böses dagegen tut. Damit wurde natürlich dann direkt Destabilisierung, also der Kriegskrise quasi befeuert. Meine Reaktion war dann so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie doof, das finde ich wirklich, wirklich ungünstig, weil es hat ja eigentlich gepasst. Jetzt dadurch, dass mir das Öl weggenommen wird, bin ich auf einmal der Depp, weil ich Sachen produzieren will und habe nicht mehr genug dafür da und produziere dann Umweltverschmutzung. Das ist auch wieder doof, das möchte ich nicht. Und dann ging es halt los, dass ich halt auch mal gesagt habe, okay, ich muss ein bisschen Militär hochfahren. Und auf einmal haben wir gemerkt, hey, Moment, wir sitzen jetzt auf einmal in so einem kalten Krieg, weil dann die anderen Mitspieler gesagt haben, okay, bevor wir auch noch angegriffen werden, fahren wir auch noch Militär hoch und dann ging irgendwie auf einmal alles im Bach runter. Man kann beim Spiel ja theoretisch Bündnisse eingehen. Da müssen dabei aber irgendwie alle mitmachen. Und wenn dann einer sagt, ja, ich mache das Bündnis gleich mit, ah, nee, ich mach doch nicht mit, ach, ich mache jetzt alle fertig, das ist echt irgendwie ungünstig. Und dann merkt man tatsächlich, also wir haben dann so gemerkt, okay, wenn das jetzt simulationsmäßig zu sehen ist, wie, wenn man jetzt wir vier am Tisch uns schon nicht einig werden bei einem Spiel, wundert man sich nicht, warum die da draußen in der abgebildeten echten Politik sich noch viel mehr schwerer tun, sich einig zu werden. Und das ist, würde ich jetzt im Spiel sehr hoch anrechnen, dass es sehr wenige Spiele gibt, die so ernste Sachen wirklich versuchen, so ein Stück weit zu simulieren. Wie gut das simuliert war, ist natürlich die Frage. Und wie viel Spaß das macht, ist auch noch die andere Frage. Aber das Limit hat uns hier, bringt uns hier tatsächlich inhaltlich schon ans Limit, was man so im Spiel, sagen wir mal, antun kann, bevor es gar nicht mehr spielbar ist.
Ja, ich finde, ich bin auch grundsätzlich diesen oder ähnlichen Spielkonzepten offen gegenüber. Also zum Beispiel Hegemonie habe ich mit großem Genuss gespielt oder Weimar auch. Ne? Das sind ja Spiele, da committest du dich gleich einen ganzen Tag zu viert irgendwie mal Vollgas zu geben. Und da habe ich aber das Gefühl, dass ich mehr Freiheit habe und dass ich ein bisschen mehr entscheiden kann oder dass ich eine unterschiedliche Wege ein Stück weit gehen kann. Und hier bin ich doch sehr limitiert, witzig, auf ein paar Aktionen, die ich in meinen Handkarten habe und muss dann wirklich immer wieder diese Excel-Tabelle abarbeiten. Immer wieder diese, jetzt setze ich meine Schablone runter und ich kann nichts dagegen tun, was hier gerade passiert. Da wird einfach was passiert. Abgehandelt. Und das ist etwas, was mir tatsächlich überhaupt keine Befriedigung gegeben hat, weil ich erstens spiele, um eine gute Zeit zu haben oder mindestens einen guten Austausch hinterher. Und weil ich gute Entscheidungen treffen möchte, die zumindest etwas beitragen zum Spiel. Und wenn ich dann das Gefühl habe, jemand macht das halt komplett anders, dann sitze ich so nebendran und denke so, ja gut, dann haben wir halt in drei Runden alle verloren, ist dann halt so, hast du jetzt gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Aber das Spiel keiner geht da raus und sagt so, ha, das haben wir gut gemacht, so, also habe ich noch nicht erlebt, sondern es war immer so ein bisschen, boah, so ein schaler Beigeschmack, so eine Bitterness. Und die finde ich, die möchte ich eigentlich an einem Spieleabend nicht haben. So, und jetzt kann ich den Bericht des Club of Rome lesen von 1972 und dann kriege ich wieder schlechte Laune, weil ich denke, wir haben eine Regierung, wo wir die wahrscheinlich schlechteste Wirtschaftsministerin aller Zeiten haben, die alle Fortschritte, die wir im Bereich erneuerbare Energien erzielen, zurückdreht, weil sie halt eine Puppe der Gaslobby ist, in der sie vorher gearbeitet hat und bestreitet das auch noch. Und wir haben einen mutmaßlich korrupten Fraktionsvorsitzenden von der Regierungspartei, der in Maskendeals verwickelt ist, und mit solchen Figuren müssen wir uns hier beschäftigen. Und dann habe ich den ganzen Tag schlechte Laune, weil ich Nachrichten gucke oder weil ich mitbekomme, was in der Welt passiert, und ein Bundeskanzler, der seine Bevölkerung beschimpft und sagt, ihr seid alle faul und müsst mehr arbeiten, Und dann setze ich mich abends an den Spieltisch und sage, so, jetzt ist mal Ruhe von der Welt. Jetzt will ich hier mal ein bisschen eine schöne Zeit mit lieben Freunden haben. Der Stefan Zerlik ist zu Gast, den sehe ich auch nicht jeden Tag. Freuen wir uns, machen wir einen schönen Abend. Dann packen wir Limit aus und nach kürzester Zeit brennt die Welt und alle haben schlechte Laune. So, das ist dann nicht das, was ich am Spieltisch haben möchte. So, ne? Sondern ich möchte eigentlich ein Spiel haben, wo ich das Gefühl habe, ich kann mit meinen Entscheidungen, mit meinen Handlungen etwas zum Guten beeinflussen. So eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung, so eine Relevanz, so eine auf mich kommt es hier gerade an und ich kann hier gerade was Gutes beitragen oder so. Und bei Limit habe ich das Gefühl, ich verwalte das Spiel. Also ich hab eigentlich so das Gefühl, das Spiel bedient mich als Automa-Player, um bestimmte Dinge zu machen und ich kann dann zwischendurch nochmal eine Karte spielen oder so. Aber das ist so das Gefühl, was bei mir hängen geblieben ist und deswegen werde ich es auch nicht mehr spielen, weil es mir wirklich in den Partien, die ich hatte, überhaupt kein Vergnügen, gar keine Freude bereitet hat und auch nicht das Gefühl von konstruktiv etwas zu tun, sondern eigentlich nur den Mangel verwalten und dabei hart auf den Sack kriegen. So, das war für mich das Gefühl und dann denke ich so, ja Gott, dann kann ich auch Nachrichten gucken. Gucke ich mir halt Jens Spahn an und Thorsten Frei, wie sie wieder die Bevölkerung belügen. Kann ich auch machen. Es kommt aufs Gleiche raus.
Da würde ich zustimmen, wenn man jetzt sagt, man will jetzt einen entspannten, freudigen Spieleabend haben, ist Limit jetzt nicht unbedingt die erste Wahl tatsächlich. Ich hatte aber immer Gruppen, die danach drüber nachgedacht haben und gedacht haben, boah, das ist wirklich mies, okay, aber dann hat man am Spieleabend auch, okay, wir spielen danach jetzt was Entspannteres und reden jetzt ein bisschen darüber, wie was hier politisch quasi bei Limit gerade passiert ist, warum das passiert ist, aber danach geht es dann weiter voran. Aber genau, weil halt Limit auch dieses, wie du es auch schon sagst, nicht, es gibt keine Aktion, wo du sagen kannst, ja, okay, ich spiele einfach mal die Karte und kann dadurch 10 Unruhen wegmachen. So als Notfallaktion, damit wir wieder klarkommen. Das gibt's da halt einfach nicht. Es gibt Methoden hier und da, aber es ist echt super schwierig. Und das, wie ich hab's halt beschrieben, wir sind hier nicht in einem Kreislauf, sondern in der Abwärtsspirale und wir können nur versuchen, die Abwärtsspirale zu, ja, abzuschwächen, zu verlangsamen und darauf kommt es dann quasi hier an und ja, das, was du meinst mit dem, ja, das wäre ja die zweite Phase im Spiel, die Gesellschaftsphase, die hatte ich immer so auch zuerst Probleme mit, so hey, ich kann ja gar nichts machen, ich bin ja, dann läuft es ja einfach durch und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme das jetzt einfach so hin, wie als hätte ich in der ersten Phase, wie bei so einem Autobettler, meine Weichen gestellt und dann das andere läuft dann halt ab. Dass ich einfach mir sagen muss, ich muss in meiner Politikphase auch gucken, was dann in der Gesellschaftsphase quasi automatisch passiert. Und sehe das dann gar nicht so sehr als das meine aktive Phase, sondern das ist halt ein Abhandeln. Das ist ein vieles Abhandeln, das ist schon richtig, das ist schon fast zu viel. Wir haben zum Glück diese Übersicht, die mit dem kleinen Marker, der gut markiert, wo wir gerade sind, das gut abhandeln kann. Und das ist vielleicht tatsächlich der Point, wenn man das einfach sagt, das ist das Hauptspiel, dann arbeitet man halt einfach nur eine Excel-Tabelle ab und macht dann das, was da steht und nicht, dass wir aktiv was aktivieren können. Da hast du da tatsächlich recht. Mich stört es jetzt so an der Stelle tatsächlich nicht so sehr, aber ich mochte ja auch so Spiele wie Cora, falls du das noch kennst. Das hatte ich ja damals bezeichnet, das Excel, das Brettspiel. Also da, sowas finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, ich kann schon auch erkennen, natürlich sehe ich den Reiz und natürlich sehe ich auch eine gewisse die Bedeutung, so ein Spielthema in ein Spiel zu packen aus kultureller Sicht oder aus gesellschaftlicher Sicht. Das kann ich schon anerkennen. Allein mir macht es halt keinen Spaß. Ne? Und der Zugang wird dann eben auch nochmal erschwert, dass die Anleitung wirklich aus der Hölle ist. Die finde ich wirklich schlimm. Viele Fehler drin, viel kleinteilig, sodass ich sage, wie war das jetzt gemeint? Die Begrifflichkeiten sind teilweise inkonsistent. Also da sind wirklich so Sachen dabei, wo ich sage, das macht es mir echt gerade schwer, einen guten Zugang zu finden zu diesem Spiel und mich damit gerne zu beschäftigen. Und ja, für mich dauert das Spiel zu lang dafür, dass ich zu wenig eigene Entscheidungen treffe und zu viel abarbeite. Ne? Also da bist du mit einer Stunde pro Person locker dabei bei so einem Spiel. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie schnell gespielt. So. Und das ist für mich eine Zeit, die ich in dieses Spiel nicht mehr investieren möchte. Aber ich verstehe durchaus, wenn Leute sagen, das ist irgendwie reizvoll und da erkenne ich was und ich kann da gesellschaftliche Zusammenhänge abbilden. Wir haben dann spannende Diskussionen hinterher. Sage ich ja, und die Diskussion können wir doch auch führen, ohne das Spiel zu spielen. Können wir gerne machen. Aber ja, ich erkenne das an, dass es Leute gibt, die das gerne mögen, oder?
Ja, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Tough Calls?
Nee.
Ein Spiel, wo war das? Ich glaube, bei Nice Game Publishing war das rausgekommen. Original bei einem spanischen Verlag, und da ging es nur ums Diskutieren von Endzeitszenarien. Und diese Diskussionen haben mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht, aber das Spiel an sich war eigentlich spieltechnisch ein bisschen Grütze. Aber irgendwie war das dann doch spaßig, wenn man so gesagt, man wurde in das Szenario dann reingeworfen, hey, die Welt ist untergegangen, die restlichen Überlebenden konnten sich auf ein U-Boot retten und jetzt sind wir mit dem U-Boot unterwegs und koordinieren dann quasi die Fraktion innerhalb des U-Boots der überlebenden Menschheit. Oder so Sachen kommen wie, hey, wir haben so ein U-Boot, das hat begrenzten Platz, wie machen wir das denn mit der Geburtenrate? Wie agieren wir dann? Da wird darüber diskutiert und dann wird gewotet, wer da die beste Meinung zu hat. Und das ist im Prinzip das ganze Spiel, und es werden irgendwelche Fragestellungen dann immer wieder gestellt an der Stelle. Und da war es das Lustige, okay, wir versetzen uns jetzt auf das U-Boot, wir versetzen uns jetzt in die Zombie-Apokalypse, in den atomaren Winter oder was auch immer. Da war es dann auch manchmal ein bisschen Fantasy-lastig. Und das war lustig im Diskutieren und vielleicht im Spiel. Ich glaube, dieses Diskutieren drüber, wie kommen wir jetzt hier überhaupt klar in der Welt, das finde ich gar nicht so schlecht und machen halt sehr wenige Spiele. Und wenn ein Spiel vorbeikommt, das ist auch irgendwie ganz gut abhandelt, dann finde ich das irgendwie gut.
Ja, und da freue ich mich, dass es in dir einen Fan gefunden hat und in mir nicht so sehr. Und dann hoffen wir, dass Alexandre Poyer mit Limit sehr erfolgreich ist, denn die zugrunde liegenden Fragen sind natürlich die großen Fragen unserer Zeit. Und ich kann es nochmal betonen, auch der Bericht des Club of Rome, der ist natürlich ein wichtiger Text, und auch die zugrunde liegenden folgenden Publikationen beziehungsweise die Aktualisierungen der Grenzen des Wachstums, die sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, mal durchlesen. Da gibt es ja auch regelmäßig Updates sozusagen, da ist ja doch auch etliches passiert in den letzten 50 Jahren. Also da würde ich auf jeden Fall mal drauf verweisen. Da gibt es auch bei Wikipedia gute Zusammenfassungen, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Da gibt es natürlich etliches auch an Literatur, und wenn das Spiel einen dazu inspiriert, sich ein bisschen damit zu beschäftigen und zu schauen, wie kann ich denn den Konsumwahn und das unbegrenzte Wachstum an allen Ecken und Enden selber ein bisschen begrenzen und wo kann ich da eine Rolle übernehmen, dann mag das doch zumindest eine Inspiration gewesen sein, die das Spiel gewollt hat und vielleicht dann auch erfolgreich umgesetzt hat. Ja, und ich komme jetzt mit was Profanem um die Ecke, Stefan. Also bitte, ich nach den großen Fragen der Menschheit habe ich noch einen kleinen Geheimtipp dabei, nämlich ein Spiel, von dem wir beide im Vorgespräch uns einig waren, dass das ein bisschen unter dem Radar fliegt und ich zumindest glaube, völlig zu Unrecht, und bin gerade gleich auf deine Meinung gespannt. Es ist ein Spiel, was Yannick Walter gestaltet hat und ist bei Candy Games erschienen. Candy ist jetzt anders als Spielworks nicht der Verlag für die großen gesellschaftlichen Themen und die großen komplexen Brecher, sondern genau das Gegenteil. Candy Games, der Verlag von Franz Jürte, ist ein Verlag, der sich vor allem auf kleine, feine Karten- und Würfelspiele spezialisiert hat. Und das sind so Spiele, die in so einer kleinen Amigo-Kartenschachtel daherkommen und in 15 oder 20 Minuten flott gespielt sind, einen kleinen Glücksaspekt haben möglicherweise oder einen Tüftelaspekt haben, kleine Kommunikationsspielchen wie Get It oder so. Also da sind auch einige erschienen. Den Kuka-König kennt man möglicherweise. Der war 2023 ein sehr populäres Spiel, was auf der Empfehlungsliste gelandet ist. Oder Quando ist ein Spiel, über das ich hier auch schon häufiger mal gesprochen habe. Auch Tüfteln. Also da sind bei Candy Games ja doch etliche kleine, schöne Spiele erschienen. Und über ein solches möchte ich jetzt sprechen zum Abschluss. Und zwar eines, was mir wirklich gut gefällt, nämlich Sneaky von Yannick Walter in der Gestaltung von Oliver Freudenreich und Sandra Freudenreich. Ja, und Sneaky ist ein kleines Würfelspiel, ein kleines Push-Your-Luck-Spielchen, bei dem wir Würfel auf ausliegenden Räubern positionieren. Und diese Räuber haben die Wertigkeit 1, 2 oder 3. Und je nach Wert muss ich dann einen entsprechenden farbigen Würfel auf einer Karte platzieren. In der Mitte liegen immer drei Karten aus und dann würfel ich mit, ich glaube, insgesamt 7 Würfeln und darf dann wenn ich die entsprechende Farbe gewürfelt habe, nehmen wir mal an, da liegen drei grüne, also eine Karte mit die drei grüne Würfel erfordert, eine für zwei blaue und eine für zwei gelbe. Und dann würfel ich meine 7 Würfel und jetzt darf ich meine Würfel beliebig auf diese Karten verteilen. Ich darf beliebig oft würfeln, ebenso lange, wie ich noch Würfel platzieren kann. Sobald ich das nicht mehr kann, ist mein Zug vorbei und ich mache auch keine Beute. Ich kann aber auch jederzeit aufhören, wenn ich eine Karte oder mehrere vollständig mit Würfeln gefüllt habe und bekomme dann diese Karten in meinen Vorrat. Alle Räuber mit einer 1 lege ich verdeckt hin, die habe ich schon gesichert und die Zweier oder Dreier sortiere ich dann auf meinem Ablagestapel so, dass mindestens eine, also dass eben eine Karte oben liegt. Und dann haben alle anderen Spielerinnen und Spieler nämlich die Möglichkeit, entweder aus der offenen Auslage in der Mitte Karten zu bekommen oder man kann auch die Räuber von anderen Spielern klauen, indem man die Würfel dort drauf platziert. In einer größeren Runde hast du natürlich dann mehr Auslage und damit auch eine größere Chance, immer wieder mal was zu klauen, was ganz cool ist. Außerdem gibt es, wenn du mindestens zwei Räuber erbeutest, aber Achtung, aus der Mitte, nicht von Mitspielenden, dann bekommst du noch so eine kleine Handschelle. Und am Spielende ist jeder Räuber den Wert wert, der aufgedruckt ist, 1, 2 oder 3. Und die Handschellen sind auch nochmal Punkte wert, nämlich die Person, die die meisten Handschellen hat, bekommt 5 Punkte. Und sollte jemand keine Handschellen haben, hat diese Person minus 2 Punkte am Spielende. Und ich finde, in dem Spiel steckt doch deutlich mehr drin, als auf den ersten Anschein vermuten lässt, weil auf der reinen Regelebene ist das einfach trivial, ein kleines Würfelspielchen, ein kleines Zockerspielchen. Aber eben im Blick zu behalten, wer führt gerade, wem möchte ich jetzt einen Räuber nochmal wegnehmen? Möchte ich jetzt nochmal auf eine Handschelle gehen, weil ich merke, ich muss Handschellen sammeln, weil die 5 Punkte am Spielende wichtig sind für mich? Oder möchte ich lieber dir nochmal einen Räuber klauen, der da oben draus liegt? Und was riskiere ich jetzt eigentlich und auf wie viele verschiedenen Farben setze ich hier und welche Würfel möchte ich nochmal würfeln, um meine Chance zu erhöhen, bestimmte Farben wieder zu würfeln? Also in diesem Korridor habe ich doch etliche schöne kleine Entscheidungen. Das ist das, was Sneaky für mich hier so wertvoll macht. Es ist ein Spiel für Kinder ab 8. Es ist total leicht verständlich und leicht nachvollziehbar. Es ist in 20 Minuten gespielt für 2 bis 4 Spielende. Aber es ist eben doch eine Menge Spielspaß drin. Und wer so kleine Zockerspielchen, kleine Push-Your-Luck-Spielchen mag und so kleine Würfelspiele, der bekommt hier wirklich einen Titel, mit dem man etliche Partien Spielspaß haben kann für einen kleinen, schmalen Preis. Und ich habe Sneaky jetzt oft gespielt, hatte es gestern dann auch nochmal im Irish Pub in Koblenz mit dabei und da waren meine Mitspielenden total begeistert, sodass ich denen dann mein Exemplar geschenkt habe. Nicht, weil es mir nicht gut gefällt, sondern weil ich weiß, die können es ja auch jederzeit mitbringen. Wir spielen ja oft jeden Dienstagabend zusammen, sondern weil ich natürlich jetzt auch nicht alle Spiele behalte aus meinem, aus dem Spielejahrgang. Aber das ist ein Spiel, was ich wirklich oft und gerne gespielt habe in ganz vielen Konstellationen und es kam da immer und überall gut an und deswegen war es mir jetzt wichtig, über Sneaky mal ein paar Worte zu verlieren, weil ich glaube, dass diese kleinen Spiele vom Candy Verlag doch ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit verdient haben. Vielleicht sind nicht alle in der Qualität, aber dieses ist auf jeden Fall eines, was mir zumindest große Freude gemacht hat und den Leuten, mit denen ich es gespielt habe, auch. Wie ist es denn bei dir angekommen, Stefan? Bist du auch so ein kleiner Räuber?
Es ist ganz hervorragend angekommen tatsächlich. Man konnte jeden damit abholen, auch ohne große Regelerklärung. Das ist auch ein großer Vorteil von Sneaky. Du legst es einfach hin und sagst jetzt würfel mal. Und dann kannst du das alles entspannt beim Spielen direkt erklären. So erster Wurf, okay, du kannst jetzt hier auf den gelben Würfel auf dieses Gelbe legen und dann das gibt den roten Würfel auf den roten Räuber. Dann kannst du sagen, jetzt kannst du weitermachen oder aufhören. Dein Ziel ist es aber mindestens mal einen Räuber mitzunehmen, damit du jetzt nicht ohne was dastehst. Und dann wird der erste Räuber geklaut. Dann hast du im nächsten Spieler, ja gut, du hast jetzt auch die Option, deinem Mitspieler den Räuber zu klauen. Und sobald es dann mal eintritt, vielleicht kann man es auch schon vormachen, kann man die Handschellen dann einführen, beziehungsweise irgendwann fragen die meisten Spieler, warum sollte ich denn nicht bei den Mitspielern klauen? Dann sage ich, ja, wegen den Handschellen, weil wenn du keinen aus der Mitte holst, dann musst du eine Handschelle abgeben. Dann wird gesagt, ja, wenn du keine Handschellen am Ende hast, dann kriegst du Minuspunkte. Wer die meisten hat, kriegt ordentlich Pluspunkte. Und jetzt, dann sind die Leute drin und haben automatisch bei den ersten 3 Spielern so ein Tutorial mitgemacht. Ohne, dass das schlimm war. Und das finde ich eigentlich grandios, dass das Spiel das hinkriegt. Und dann sind alle dabei, alle haben es miterlebt, alle haben es gesehen und man muss nicht sagen, okay, jetzt fangen wir mal von vorne an, sondern der erste hatte ja sowieso nur die Auswahl aus der Mitte und der zweite als erstes ein bisschen was für Mitspieler. Und besonders schön finde ich die Situation, wenn anfangen Leute sich gegen einen anderen zu verbünden. Also man hat ja so ein bisschen die Auswahl, dann klaue ich jetzt bei A oder B und dann wird immer irgendwie bei B geklaut und dann sagen die anderen Mitspieler, hey, das ist aber böse, dass der eine immer bei B klaut, jetzt klauen wir dem mal was weg und auf einmal gibt es verschiedene Fronten, an die sich aber dann doch nicht gehalten wird und dann der Trash-Talk ist auch natürlich extrem hoch an der Stelle, dass du sagst, komm, du brauchst noch einen blauen Würfel, dann kannst du dem die drei wegnehmen, dann wird der blaue Würfel natürlich nicht gewürfelt und ja, siehst du leer aus, oh, das tut mir jetzt aber leid. Also da haben wir sehr viel Spaß mit genug Tiefgang, weil man auch sagen kann, ja, eigentlich will ich aus der Mitte, aber aus der Mitte, das ist die sichere Nummer, mehr Spaß macht es von der anderen zu klauen. Man kann überlegen, ja gut, jetzt ignoriere ich jetzt einfach die Handschellen, weil ich die anderen einfach ärgern will. Und das macht einfach Spaß, auch wenn ich am Ende nicht gewinne, weil die Punktzahl, wer vorne liegt, das kannst du ja auch nicht so richtig abschätzen, weil du siehst ja nur die oberste Karte und weißt, okay, da hat einen großen Haufen vielleicht und eine 3 oben, aber vielleicht sind drunter nur ganz viele Zweier. Oder vielleicht hat einer nur eine Karte, da liegen dafür ganz viele Einser und da fast alle Handschellen und da könnte natürlich auch ein Vorteil sein. Das heißt, du hast nur eine Tendenz, wer vorne liegt und kannst es gar nicht so richtig beziffern, wodurch du sagen kannst, der liegt vorne, den musst du jetzt was klauen. Und die Antwort ist, nee, der liegt doch gar nicht vorne, der hat doch nur Einser genommen, den anderen musst du angreifen. Und dadurch kommt unter den Mitspielern sehr, sehr viel Interaktion auf beim Würfelspiel und vieles Tauziehen hin und her, was sehr, sehr viel Spaß macht und an allen Runden dann funktioniert hat und vor allem auch funktioniert hat wegen dieser ganz extrem niedrigen Regelhürde. Es sind zwar Regeln da, aber die kann man wirklich beim Spielen direkt einstarten.
Ja, es entsteht eine total schöne Teamdynamik am Tisch, ne? Also dieses, okay, jetzt muss ich mal dem Stefan was klauen, weil der war die ganze Zeit so gierig, der hat jetzt hier überall nur abgezockt, aber dann würfel ich nicht die richtigen Farben und dann muss ich doch vielleicht bei jemand anderem klauen, weil lieber klaue ich bei jemand anderem als gar nicht und dann habe ich vielleicht vor, dir was zu klauen, aber ich habe halt keine drei gelben Würfel, aber die zwei blauen Würfel, die da bei der Rosa liegen, ja, die kriege ich zusammen, so, dann klaue ich halt doch auch bei ihr, dann hast du das so, ne, und das sind so diese kleinen Feinheiten, die das Spiel wirklich besonders macht, dass gerade weil die Regelhürde so gering ist und gerade weil es ein sehr einfaches Spiel ist viel Raum für genau diesen Talk und für genau diese Teamdynamik, die du gerade auch nochmal beschrieben hast. Und das, finde ich, macht Sneaky zu einer kleinen, aber feinen Perle in diesem Spielejahrgang. Ja, genau. Also das kann man sich durchaus mal angucken.
Ja, leider viel zu sehr unter dem Radar gelaufen, finde ich. Es hat bei Board Game Geek noch nicht mal eine Bewertung. Hat eine Komplexität von 1 von 5, das stimmt vielleicht, aber es hat trotzdem super viel Tiefgang und ich kann die Werbung für das Spiel nicht hoch genug halten. Keine Ahnung, warum es jetzt sozusagen nirgendwo wirklich ankommt oder unter einem Radar läuft, aber ich würde sagen, spielt Sneaky, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man jeden mitnehmen kann, was überall funktioniert, wo man viel Freude haben kann. Genau.
Und es ist von Yannick Walter, gestaltet von Oliver und Sandra Freudenreich und erschienen bei Candy Games. Ja, und damit haben wir schon wieder 6 verschiedene Spiele heute besprochen. Einige, die sehr kurz und schnell besprochen waren. Wir hatten gesprochen über Gorilla of Ice, Much Too Much, Seven Wonders Dice, Temple Twist, Limit und Sneaky. Ja, mit durchaus unterschiedlicher Qualität oder unterschiedlichen Meinungen, die wir hier miteinander besprochen haben. Wir sind sehr gespannt natürlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Was ist denn deine Meinung? Siehst du es genauso? Bist du bei Limit eher auf Stefans Seite und sagst, nee, das ist schon gesellschaftlich so relevant und reizvoll und interessant? Oder auf meiner, du sagst, ja, das ist mir zu depressiv und zu langweilig und zu ereignislos in meinen eigenen Entscheidungen? Oder sagst du, hey, bei Temple Twist habt ihr euch total getäuscht, das ist doch super toll interaktiv und Seven Wonders Dice ist ein absolutes Highlight. Also wir freuen uns über Widerspruch. Meldet euch gerne, schreibt uns und dann sind wir natürlich sehr gespannt, was eure Perspektiven sind. Ja, Stefan, ich sag dir erstmal vielen Dank fürs mit dabei sein, mit rezensieren und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünsche ich erstmal viel Spaß beim Spielen. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und auch heute hat das letzte Wort mein Gast und das war Stefan Zerlik.
Ja, Frederik, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir wie immer ein ganz großes Fest. Und ich habe aus dem letzten Mal gelernt, wo ich das letzte Wort hatte und dann auf Aktionen auf der Spiel in Essen hingewiesen habe und die Folge dann kurz nach Essen erst kam. Deswegen werde ich auf solche Hinweise diesmal verzichten und sag aber allen Leuten da draußen, bleibt weiter beim Spielen, habt Spaß und Freude bei allem. Und ich freue mich wieder, wenn wir wieder irgendwas zusammen produzieren, Frederik. Bis dann. Tschüss.